Der Hauptdarsteller hat einen Therapeuten, der ihn nur therapiert, wenn der Therapeut sauft. Das heißt, sie gehen immer in die
Also das,
Kneipe.
was wir machen.
Genau.
Willkommen, meine Lieben, bei Relativ Ungeschminkt, euer Lieblingspodcast oder auch der Teebeutel unter dem Podcast.
Ah,
Ja.
wir haben jetzt sage und schreibe, weil wir sind hier ja sehr transparent. Ich glaube, 5 Minuten gebraucht, um mit so einer neuen Tagline zu kommen. Ne?
Ja, wir haben keinen Plan.
Ja, wie immer.
Und wie immer.
Also ihr seid richtig, falls ihr
Ja.
euch das gefragt habt. Danke, dass ihr trotzdem immer noch einschaltet.
Die fünf
Großes
Leute.
Lob an euch. Ja.
Ja, Durchhaltevermögen.
Ja.
Heute haben wir ein lustiges Thema mitgebracht.
Auch toll.
Beziehungsweise wir werden wahrscheinlich eine Doppelfolge draus machen. Wir reden heute über unsere familiäre Historie und alle Trauma, die wir so mitgenommen
Genau. Also
haben.
der Überbegriff ist Trauma, 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 Familientrauma.
Ja.
Weil wir sind ja hier angetreten, sagt zumindest ich, um Dinge auszusprechen, die viele einfach nicht aussprechen. Und natürlich wollen wir wahnsinnig gerne über uns selbst reden, aber wir versuchen das ja jetzt mal in so einen gesamten Kontext zu packen, wo man dann vielleicht auch irgendwas mitnehmen kann. Und das heißt, grundsätzlich finde ich, wir reden alle. Also das Wort Trauma ist quasi in unserer Gesellschaft mittlerweile, finde ich, schon so eine Art Schimpfwort geworden, weil es so omnipräsent ist. Aber tatsächlich über die eigenen sozusagen Hintergründe und Traumata zu reden.
Sagen wir vielleicht lieber Prägungen. Es muss ja nicht immer gleich ein Trauma sein. Und was ja schon auch in unserer Gesellschaft sehr stark verankert ist, ist dieses so, Familie ist ja das Wichtigste und das Höchste und das ist so der Ort des Rückzugs und der Stärke und das stimmt halt nicht bei allen Leuten. Also
Ja.
vielleicht stimmt es teilweise, aber wir nehmen, glaube ich, auch viel Ballast und viel Bullshit mit. Von Menschen, die ja auch kein Handbuch hatten, wie sie uns jetzt großziehen sollen und einfach manche Dinge vielleicht ein bisschen kaputt gemacht haben, die wir jetzt mit viel Therapie und im Rahmen eines Podcasts versuchen aufzuarbeiten und zu reflektieren. Und das, ja, ist das Angebot heute an die Leute. Vielleicht findet ihr euch ja wieder in der einen oder anderen Geschichte oder denkt, ah, das hatte ich ja auch.
Ja, beziehungsweise so, ich finde, ist schon eine Aufgabe, habe ich so zumindest für mich selber in den letzten Jahren oder in den letzten Jahrzehnten verstanden, ist schon so ein bisschen, es gibt ja diesen Begriff Familienkarma, ja, also ist jetzt so die Frage, glaubt man an Karma oder nicht, aber ich meine jetzt eher so
Ja,
dieses,
wir schon.
ja, wir schon, aber aufarbeiten nicht nur die eigene Scha Das eigene, die Herausforderungen, die man so hatte, sondern tatsächlich auch so auf die gesamte Familiensituation. Das heißt auch, was war eigentlich davor? Ja? Was ist da alles passiert? Weil unsere Eltern hatten ja Prägungen, aufgrund dessen sie Entscheidungen getroffen haben, die uns heute sozusagen immer noch prägen. Hätten wir Kinder, was wir wahrscheinlich niemals tun werden, hier in diese Welt sowas zu
Nein,
setzen.
never ever.
Weil wir wollen ja dann wiederum das Familienkarma nicht weiter abgeben, sozusagen. Aber ich finde, das ist schon sowas, wo ich das Gefühl habe, dass viele Menschen mittlerweile ein bisschen drüber nachdenken, was hat ihre Elterngeneration sozusagen erlebt, was haben sie dadurch erlebt. Und spannend ist es ja auch sogar, wenn man dann noch eins weitergeht und bei den Großeltern anfängt. Also wenn man wirklich mal die gesamte Linie sich so durchdenkt, ne? Also zum Beispiel in meiner Familie habe ich dann irgendwann mal festgestellt, von meinem Opa, der hatte unglaublich viele Geschwister und die waren alle so Bauern in der Steiermark, oder Steiermark. Die haben alle, na, storsteirisch ist es nicht, ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, steirisch halt geredet. Und da gab es zum Beispiel einige, die waren dann einfach weg. Also quasi denen ging es nicht so gut, dann waren sie weg. Irgendwann mal haben wir dann so hinterfragt, naja, was ist denn jetzt eigentlich so konkret mit denen passiert? Und irgendwie findest du dann über Jahre später raus, ja, okay, der hat sich irgendwie umgebracht und die hat sich umgebracht und so weiter und so
Ah,
fort.
leichte
Also
Kost.
ganz
Okay,
leichte
okay.
Kost.
Aber dann bist
Ja.
du eh schon wunderbar eingestiegen.
Ach so, ja, wir reden heute über mich.
Ja, also vielleicht wissen wir jetzt noch nicht. Also ich glaube, wir haben beide viel zu erzählen. Wir werden das nicht alles in eine Folge packen können. Und ich glaube, heute hast du mal den Vortritt.
Ja.
Und startest einfach mal feuchtfröhlich mit deiner Familiengeschichte. Lass mal anstoßen, komm.
Ja,
Das haben wir
okay,
noch gar nicht
tschüss. Ist das dann
gemacht.
schon unser ASMR-Content? Nein,
Nein,
wir haben
nein.
was anderes
Ich glaube, die
vorbereitet.
Kategorie werden wir jetzt irgendwann bald mal ausschleichen.
Wieso?
wäre ich einfach nichts vorbereitet dafür, aber ja.
Ja, aber das ist ja, das, wir sollten ja jetzt nicht nur, weil wir faul sind, gar nichts mehr
willkommen
vorbereiten.
Willkommen beim Showfix von relativ ungeschminkt. Wir besprechen jetzt, wie wir hier zukünftig den Podcast gestalten und kommen dann jedes Mal wieder mit, wir haben nichts vorbereitet, aber gut, dass ihr da seid. Also, your family history, go.
My family history. Naja, nein, also ich würde gerne ein bisschen anders einsteigen. Und zwar habe ich mir gedacht, ich frage mal sozusagen offen in die Runde. Hättest du dir ein anderes Upbringing gewünscht? Also wenn du jetzt heute, so wie du jetzt bist, auf deine Familiengeschichte schaust, hast du dann so das Gefühl, dass du gerne etwas anderes erlebt hättest? Oder bist du sozusagen, weißt du, dass das sozusagen deine Aufgabe war, dich damit zu beschäftigen, und bist du irgendwie...
Das hat sich verändert über die Jahre.
Ja.
Es gab sicher Zeiten, vor allem als ich jünger war, wo ich mir schon gewünscht hätte, ich hätte eine, unter Anführungszeichen, durchschnittlichere, normalere Familie und weniger so widrige Zustände. Mittlerweile weiß ich aber auch, wie viel ich dadurch gelernt habe und wie viel, ich nenne es jetzt einmal so, Street Wisdom mitgenommen habe. Ja.
Schönes Wort.
Also quasi, wie viele Dinge mich einfach dann auch schon geprägt haben, wo ich heute sehr dankbar bin, dass ich einfach andere Erfahrungen habe als vielleicht so die meisten, weil ich da sehr viel rausziehe.
Ja.
Und sicherlich auch... Nicht immer positiv. Es gibt sicherlich auch Dinge, die an mir problematisch sind, die da herrühren. Aber ich glaube, ich habe relativ viel aufgearbeitet. Also das hat sich gewandelt.
Mhm.
Aber deswegen kann ich es nicht mit Ja oder Nein beantworten.
Ja, das verstehe ich.
Weil ich glaube, dass ich einfach ein Teil von mir wäre heute nicht so aufmerksam bei gewissen Themen oder beim Verständnis oder beim Blick auf Strukturen, auf zwischenmenschliche Strukturen, wenn ich das nicht alles anders erlebt hätte.
Ja, ich finde ja eigentlich auch so krass, überleg mal, du wärst einfach wahrscheinlich auch ein anderer Mensch. Das ist doch total schräg an dem Ganzen, oder? Wenn man mal so überlegt, nur um da schon mal anzufangen, was das, diese Prägungen mit einem machen in der Kindheit. Ne? Das heißt, du entwickelst dich ja wahrscheinlich komplett anders, wenn du jetzt in so einer Mutter, Vater, beide irgendwie glücklich verheiratet, Kinder gesund aufgewachsen, alle irgendwie tanzen über die Wiese.
Und ja, springen. Wobei das würde ich schon noch differenzieren, weil ich glaube, viele kommen vermeintlich aus solchen Familien, und wenn du dann ein bisschen anfängst nachzubohren,
ist der Hund begraben.
Ja, stellst du fest, so, ja, am Papier schaut das alles schön und gut aus, aber da gibt es so viel Unaufgearbeitetes.
Aber meinst du nicht, wir haben diesen Blick drauf?
Ja, aber genau, deswegen habe ich ja gemeint, dadurch, dass ich halt weiß, wie es ist, aus einer etwas
zerrütteten
oder eigenartigen Familie zu kommen, dass ich dann auf manches draufblicke und natürlich obergescheit, wie immer, mir dann denke so, ja, aber so rosig ist das alles nicht. Und es bleiben ja auch viele, viele hängen in Konstrukten, die vielleicht nicht passieren müssten. Ich meine, da kann man das ganze Thema jetzt aufmachen mit Abhängigkeit von Frauen, von Männern, etc., etc. Das wissen ja viele. Also viele Frauen hängen ja dann auch in Ehen fest, weil sie einfach auch finanziell abhängig sind und nicht die Möglichkeit haben oder ein sehr tradiertes Bild einfach auch leben und leben müssen.
Ja. Gut, also ich verstehe deine Jein-Antwort, weil ich würde sie wahrscheinlich so ähnlich eben auch geben.
Habe ich schon immer sowas mit Ja oder Nein beantwortet? Das ist ja immer alles in Relation gestellt.
Ja, aber dazwischen erzählst du so lange irgendwelche schlauen Sachen, dass man sagt, ja. Ich weiß nicht, was er geantwortet hat, aber es sounds good. Ja, genau. Wie die Dampfnudel.
Ja, Dampfnudel.
Die Dampfnudel unter dem Podcast. Unter den Podcastern. Casterinnen. Genau, also zu meinem, oder ja, wie gesagt, ich möchte gerne die Klammer aufmachen, weil ich ja habe eine ganz eigenartige Familiengeschichte, aber ich frage mich ja auch so, okay, wen, also ich finde sie ehrlicherweise mittlerweile sogar, ich habe gelernt, sie, wie soll ich sagen, vielleicht ist das auch irgendwie aus einem Wahnsinn heraus, aber sie so als auch was Besonderes zu sehen, da meine ich jetzt aber gar nicht so wertend gut oder schlecht, sondern einfach so besonders, weil das Lustige ist ja faktisch, du wächst ja auf in einer Situation Und als Kind checkst du ja nicht, ist das jetzt seltsam oder ist es es nicht? Du kennst natürlich das vermeintlich Normale, ja, das hast du gerade schon angesprochen. Und man ersehnt sich das dann auch gerade, wenn man so nicht aufwächst, natürlich total herbei. Aber faktisch, muss ich sagen, ist es so, dass jetzt so im Rückblick, aber jetzt will ich nicht zu viel, ich muss natürlich zuerst mal voll mich da reinstürzen in was ist überhaupt passiert und nicht gleich schon mit der Lösung daherkommen. Und trotzdem sage ich, ich habe auf eine ganz eigene Art und Weise einen Frieden damit gemacht und irgendwie glaube ich fast schon, dass es einen Mehrwert hat für mich, so eine seltsame Geschichte zu haben. Aber jetzt zur Geschichte. Was ist eigentlich passiert? Und ich versuche das natürlich jetzt auch im Schutz meiner Nächsten, die überhaupt noch leben, so viele sind es ja nicht mehr. Bei den anderen sage ich, naja, da kann ich ja jetzt alles erzählen, die hören es ja nicht mehr.
Die liegen ja schon im Grab.
Genau, die liegen unter der Erde. Aber ja, ich bin in der Steiermark aufgewachsen und zwar habe ich, glaube ich, jetzt schon dreimal in einem Podcast angerissen, an einem Bauernhof, sondern so ein Haus an einem Bauernhof dran, was ich total lustig finde irgendwie, weil ich damit heute tatsächlich sehr wenig, also ich bin halt absolutes Stadtkind. Also das heißt, die ersten 5 Jahre meines Lebens bin ich tatsächlich so wir hatten Händeln, furchtbar. Ich liebe ja Händel in Konsumation, aber die lebendigen Viecher, die können echt Biester sein. Ne? Ich weiß nämlich, dass ich kann mich leider an sehr, sehr wenig erinnern von den ersten 5 Jahren, aber an eine Sache kann ich mich erinnern, an 2 Sachen. Einmal hatten wir einmal von unserer Oma, die beim Kasten und Öhler als Schneiderin gearbeitet hat. Alle Grazerinnen werden jetzt wissen, was Kasten und Öhler ist.
Ich weiß es auch.
Ja, genau. Also es ist ein ganz traditionelles Kaufhaus, gibt es auch immer noch. Und die konnte wahnsinnig gut schneidern und hatte uns Dirndl geschneidert und dann hingen diese Dirndl zu Ostern im Baum, im Apfelbaum. Aha. Und dann sind wir als Kinder raus und haben dann so diese kleinen Mädchendirndl da. Also das Bild habe ich lustigerweise, das ist das eine. Und das andere sind diese Händelbiester, wahrscheinlich esse ich sie deshalb so gerne, weil ich versucht habe, ihnen die Eier unter dem Arsch weg zu klauen.
Also erstes Trauma-Check.
Ja, genau. Furchtbar. aber faktisch auf jeden Fall in so einer wirklich, ich sag jetzt einmal, relativ heilen Welt in Hartberg aufgewachsen, so eine Stunde, glaube ich, von Graz entfernt, beziehungsweise bei Hartberg. Und halt auch so ein bisschen, meine Mutter, habe ich ja schon kurz erzählt, ist so ein bisschen Spät-Hippie-Frühpunk gewesen. Meine Eltern haben sich kennengelernt, da waren sie bei den Buddhisten, also im buddhistischen Zentrum in Graz und die haben sich dann da irgendwie ineinander verschossen und haben dann relativ schnell meine Schwester auch gezeugt.
Wie alt waren die da?
Als sie sich kennengelernt haben, um den Dreh, also meine Mutter, glaube ich, hat meine Schwester, die war sehr jung, also irgendwie Anfang 20, bekommen. Und meine Schwester ist 1,5 Jahre älter als ich, das heißt, irgendwann einmal kam dann ich und mein Vater war noch im Studium, glaube ich sogar. Der hat Geschichte und Deutsch Lehramt studiert und meine Mutter ist ja, und das liebe ich ja auch eigentlich so sehr, die ist ja total, ich darf das hoffentlich erzählen, weil sie selber einmal in unserem tollen Schein und Heilig Podcast, liebe Grüße an der Stelle an Andrea mal wieder, auch schon mal, wir hatten sie mal zu Gast, weil ich ihre Geschichte auch einfach total spannend und schön finde. Weil die so ein bisschen Späthippie-Frühpunk war, dann irgendwie abgerissen ist, auch so, bevor sie die Matura hätte fertig machen sollen, nach Berlin, da eben bilde ich mir immer ein, was weißt du, so, sie hat sicher in einer WG mit David Bowie gewohnt und halt irgendwie so völliges, also die hat, glaube ich, wirklich alles irgendwie erlebt und alles gesehen. Also
Krawall und Anarchie.
Absolut. Und das finde ich irgendwie auch lustig, weil ich glaube, deswegen bin ich genau nicht so gewesen als Kind. Also das ist schon das Erste, weil meine Mutter relativ offen mit dieser Geschichte umgegangen ist. Sie hatte auch einen wahnsinnig guten, jetzt springe ich ein bisschen, aber einen wahnsinnig guten Umgang zum Beispiel mit diesem ganzen Thema Drogen oder so irgendwas. Die hätte mir nie irgendwas verboten. Und wirklich jeder, der hier zuhört, der Kinder hat, nehmt diesen Tipp auf, weil das Allerbeste, glaube ich, was du machen kannst, ist deinem Kind nichts zu verbieten, sondern einfach zu sagen, du, wenn du mal Bock hast, was zu konsumieren, dann kommst du zu mir und dann machen wir das gemeinsam.
Ja, und ich erkläre dir, wie es funktioniert.
Ja, genau. Ja,
oder ich begleite dich auf dem Ganzen.
Ja,
auf
ja, der, du hättest wahrscheinlich sogar mitgemacht, aber das war einfach nur, weil, und ich weiß gar nicht, wie bewusst sie das gemacht hat, ehrlicherweise, aber es war, das war eine geniale Idee, weil ehrlicherweise war das dadurch für mich nie ein großes Interesse an diesen Substanzen da.
Also das, aber das ist ja oft so ein Effekt, so, aber das ist ja nicht alles, wenn, wenn etwas nicht verboten ist, genau. Hat man das Interesse einfach dann nicht so dran?
Ja.
Oder es schlägt die so in die fast Gegenrichtung. Das kennt man ja auch ein bisschen. Eltern, die so, weiß nicht, offen liberal sind und auf einmal stockkonservative Kinder bekommen.
Voll, ja, genau.
Die dann irgendwie so sich genau jetzt als Gegenthese irgendwie hinentwickeln.
Ja.
Aus welchen Gründen man es auch immer, ich kann das jetzt nicht
Ich glaube, aus irgendeinem Grund lebt man immer, zumindest so in diesen Teenie-Jahren, immer so ein bisschen diesen Gegensatz
ja, zu dem, also was also dieses Auflehnen gegen das bestehende System.
Also ich habe durchaus auch Freundinnen in meinem Freundeskreis von früher, die Eltern hatten, die wirklich starke Verbote ausgesprochen haben und die dann aber wirklich ordentlich Krawall und Remedemi gemacht haben. Also wo ich dann so,
ja, da, jetzt
das
erst
darf
recht.
Man eigentlich nicht und das sollte man nicht machen und so weiter und so fort. Naja, aber genau, das heißt im Grunde so ein bisschen, ich meine, es war auch irgendwie total nett. Ich habe so ein Bild von meiner Familie, ein Foto, bevor ich da war, von meiner Mutter, meinem Vater, meiner Schwester und Sita, das war der Berner Sennenhund, den wir hatten, riesiges Vieh, so ein schwarzes. Ich bin eigentlich kein Hundefreund, aber der war echt ein netter Hund, das weiß ich nämlich sogar auch noch. Und ich war natürlich wahnsinnig furchtlos mit diesem Hund. Meine Schwester hat sich irgendwie angeschissen, weil er so riesig war. Und ich bin da immer drauf gehängt und also wirklich. Und das war wirklich so, die haben damals in diesem Haus dann auch einfach Wände beschmiert und Sachen draufgeschrieben und gekritzelt und keine Ahnung was. Also es war wirklich so ein bisschen ein, kann man sagen, so eine Art Hippie-Haushalt, den die da auch geführt und gelebt.
Villa Kunterbunt.
Villa Kunterbunt, auch so, meine Mutter war damals voll so auf probiotische, wie nennt man das, probiotische Ernährung?
Makrobiotisch.
Makrobiotisch, ja, wie auch immer. Das, ihr seht schon, man entwickelt sich zum Gegenteil, nein, aber also es war wirklich, das meiste wurde irgendwie am Bauernmarkt gekauft oder direkt irgendwie halt vom Bauern ums Eck und irgendwie angepflanzt und so weiter und alles nur Bio und dann diese ganzen, also alles, was keinen Spaß macht als Kind, kann man eigentlich so abkürzen, ja, also alles, was sehr gesund ist, keine Milch und was weiß ich.
Ja, vielleicht auch da die Gegenthese zum Punk und Späthippie, so für die Kinder muss ich es jetzt richtig konservativ machen.
Ja, aber das war irgendwie so lustig, weil da haben die sich meine Eltern irgendwie so gefunden gehabt. Ich weiß auch, mein Papa hat Bonsais gezüchtet.
Okay.
Also die waren wirklich so, die sind total aufgegangen in diesem, wir machen es einfach so alternativ wie möglich und auch so eh schön eigentlich, weißt du, so unabhängig wie möglich, so ein bisschen weg vom System und so. Also eigentlich kann man sagen, eine relativ vermeintlich, jetzt sind alle so, ja, wo ist das Trauma? vermeintlich heile Familienwelt und die aber, wie wir vorhin schon gehört haben, natürlich auch so dann plötzlich irgendwelche Schluchten und Schatten sich auftun können.
Ja, weil du hattest ja dann, es gab ja dann einen Bruch.
Es gab einen großen Bruch. Ja, da, da, da. Genau, und der Bruch war in diesem Fall tatsächlich, dass meine Eltern, also mein Vater hatte sich anderweitig offensichtlich auch inzwischen umgeschaut und hat irgendwie in einem Selbstfindungs-Griechenland-Trip meine Stiefmutter kennengelernt. Stiefmutter Stichwort, weil offensichtlich ist es nicht bei der Affäre geblieben. Und ja, hat sich da irgendwie in eine andere Frau verliebt. Das ist auch so im Nachhinein irgendwie total witzig, weil man das ja dann irgendwann mal auch so als Erwachsener selber kennt, dass sowas passieren kann oder so irgendwas. Mhm. Ne? Also als Kind ist das natürlich alles irgendwie total seltsam, dass man überhaupt sowas wie in einer Ehe jemanden irgendwie betrügen könnte oder so irgendwas.
Ja, man hat im Kopf irgendwie so als Kind so, ihr seid ja die Dienstleister für mich. Und man vergisst einfach so, Eltern haben ja auch
Menschen.
Noch, ja, und haben einfach auch noch ihren eigenen Scheiß auch zu bestreiten und haben ja auch eigene Bedürfnisse. Aber das checkst du ja als Kind nicht. Also für die, das ist ja nicht da oder nicht vorhanden für dich.
Ja.
Aber dass die vielleicht auch sagen, eigentlich, keine Ahnung, ich hätte gern wen anderen oder gab es vielleicht jetzt so als Format damals vielleicht noch weniger irgendwas wie offene Ehe oder dergleichen.
Ja.
Aber diese Ebene blendest du ja aus, aber die wird ja nicht mit dir geteilt. Also
ja.
Vor allem, wenn du jung bist. Also
Ja, also insofern, ich kann mich ehrlicherweise wirklich bis auf die zwei Szenarien, die ich gerade beschrieben habe, mit den Händeln und mit den Dirndln, kann ich mich tatsächlich an wenig erinnern, weil ich war dann 5 Jahre alt, als meine Eltern dann offensichtlich entschieden haben, beziehungsweise ich denke mal eher wahrscheinlich mein Vater das auch ein bisschen forciert hat, weil meine Mutter dann draufgekommen ist.
Okay.
Das erzähle ich jetzt einfach, weil es ja wahrscheinlich wurscht, nämlich wie ist sie draufgekommen, Briefe unterm Bett gefunden. Da denkst du, aber das ist einfach auch schlecht gemacht. Also ich weiß nicht, der glaube ich, wollte er sich auch ein bisschen erwischen lassen. Keine Ahnung. Also ich kann schon mal ein Learning, könnt ihr mitnehmen, wenn ihr eine Affäre habt, liebe Hörerinnen und Hörer, dann bitte keine Briefe. Gut, Briefe schreibt man heute eh nicht mehr, aber nicht unterm Bett verstecken. Kein guter Move.
Die WhatsApp-Nachrichten löschen.
Ja, genau. Irgendwie einfach die Spuren verwischen, aber nicht so. Naja, und dann war das aber irgendwie alles ein bisschen seltsam, weil, und ich muss dazu sagen, ich kenne diese Geschichte natürlich hauptsächlich aus der Erzählung, ich kenne sie ausschließlich aus der Erzählung meiner Mutter, aus der Perspektive von den beiden, und dann kenne ich sie noch aus der Erzählung meiner Stiefmutter. Mein Vater und ich haben nie über diese Situation geredet.
Ah, wirklich? Okay.
Ja. Und meine Mutter hat dann gesagt, sie sind dann sie wollten sich scheiden lassen, sie sind zum Richter gegangen. Und sie hatten besprochen, dass sie getrenntes Sorgerecht machen. Man muss dazu ein bisschen sagen, dass meine Mutter ja meinen Vater so früh kennengelernt hat und dann habe ich ja kurz erzählt, so ein bisschen ihr Leben da so gelebt hat, auch in der Berlin-Zeit und so. Die hatte keine Ausbildung, keinen
Schulabschluss.
Den Schulabschluss einerseits, aber halt auch keine Job, berufliche Ausbildung.
Ja.
Und faktisch war es dann so, dass sie irgendwie besprochen hatten und sich offenbar darauf geeinigt haben, es wäre doch schlau, ich bin die Kleinere mit 5 Jahren, meine Schwester ist älter mit 7 Jahren, man könnte doch getrenntes Sorgerecht beantragen. Mhm. Und der Richter oder die Richterin, ich glaube, es war ein Mann, der wollte das auch gar nicht. Also es ist auch, ich weiß nicht, mit irgendjemandem habe ich in den letzten Tagen über diese Geschichte kurz geredet und dann war wirklich, es ist eigentlich immer die gleiche Reaktion, wo alle sagen, das habe ich noch nie gehört, getrenntes Sorgerecht.
Ah, ich kenne es schon.
Wirklich?
Ja, witzigerweise, das ist nämlich auch meine Dings.
Jetzt fühle ich mich weniger einzigartig.
Nein, mein Stiefvater hatte auch 2 Söhne aus der ersten Ehe. Mhm. Und da war es auch so, dass die aufgeteilt wurden.
Wirklich?
Ja.
Oh mein Gott.
Aus welchen
Gründen?
Karmatös
vernetzt.
Die Sterne haben uns zusammengebracht.
Ja, wirklich.
Die Richter haben es gerichtet.
Das ist doch total verrückt, oder?
Ja.
Naja, also wie gesagt, ich höre immer nur totales Entsetzen im ersten Moment, weil im Sinne von, wie kann eine offizielle Stelle, also dass zwei Menschen sich das miteinander ausmachen, vielleicht noch das eine, ja, aber das wirklich so. Und wie gesagt, ich kenne die Geschichte auch wirklich so, dass meine Mutter auch heute noch sagt, der Richter wollte das nicht. Und dann ist sie, musste sie da vorsprechen und dann hat sie gesagt, jetzt erzähle ich so viele, aber sie hat selber schon erzählt, ich hoffe, es ist okay, mein Ex-Mann ist mein bester Freund.
Okay.
So. And that hits hard if you hear the next thing that happens. weil nachdem die Scheidung durch war, und da frage ich mich natürlich schon auch manchmal, okay, hat die Mama das nicht kommen sehen? Fragezeichen, aber jetzt, was denn, no judgment, ich war ja nicht dabei. Mein Vater hat dann von heute auf gleich gesagt, passt, er hat jetzt die Anna und er geht jetzt nach Griechenland mit ihr. Er zieht nach Griechenland zu seiner Affäre, also zu unserer Stiefmutter.
Mhm.
Ja, und das ist dann auch passiert.
Mhm.
Das heißt, dass, und da muss ich jetzt ein bisschen vorsichtig sein, ich will jetzt auch meine Schwester da natürlich ein bisschen schützen, also so wahnsinnig viel mehr will ich aus der Szenerie jetzt nicht unbedingt erzählen, weil das müsste sie selber machen, aber es ist schon so gewesen, dass das natürlich, denke ich mal, oder weiß ich auch einfach, für eine 7-Jährige nicht besonders lustig ist, in ein Land zu kommen und aufzuwachsen, plötzlich von heute auf gleich, weg von der Schwester und von der Mutter. Von der Sprache. Für sie war das total hart, dass ich auch nicht mehr da war, weil sie mich schon so wahrgenommen hat und ich war halt gerade so klein und wahrscheinlich in dem Moment glaube ich schon, dass in meiner Psyche irgendwas so einen mit 5, ich habe da viel drüber gehört, das ist auch ein sehr einschneidendes Alter, also es ist sozusagen für so Kindheitstraumata so gerade ein blödes Alter und die Erinnerung hat sich bei mir, also ich habe das alles komplett ausgeblendet eigentlich.
Ja. Ja, ich glaube, dass du einfach so in diesem Schulalter oder wenn du halt so eben so 5, 6 bist, da ist zum ersten Mal dieses gefährliches Halbwissen, aber dieses Gefühl von Selbstwahrnehmung und Selbstständigkeit. Mhm. Dieses, du bist nicht, also du bist natürlich schon noch ein Kind, aber du bist jetzt nicht mehr dieses, ich werde gefüttert und gewickelt wird man eh nicht mehr in dem Alter, aber, aber dieses so, es wird für mich alles gesteuert, sondern du hast schon gewisse Selbstermächtigung in dem
Alter. Kannst du dich daran erinnern, wie dein Leben mit 5 Jahren war?
Wenig. Also es fängt tatsächlich, ich glaube Schulzeit ist so ein Einstieg.
Ja, das würde also, ich auch sagen. Ja. Okay, das schon.
Aber ich glaube, dadurch korreliert es einfach, einfach. Das ist genauso diese, wer bin ich als quasi Mensch in dieser Welt, wo finde ich statt?
Ja.
Und auf einmal findest du auch in einem neuen System statt, wie Schule etc.
Ja,
ich glaube, das ist genau dieser Sweet Spot, wo das stattfindet.
Ja, ich habe es mir einfach so erklärt, dass mein Gehirn einfach noch nicht so weit war.
Okay,
ja. Nein, aber beziehungsweise, es stimmt nämlich nicht. Ich finde es lustig, weil meine Schwester zum Beispiel erinnert sich an Dinge von früher. Die war natürlich auch eben entsprechend 1,5 Jahre älter, ja. Aber die, glaube ich, erinnert sich sogar an mehr. Also ich bin mir nicht so ganz sicher, ob ich nicht wirklich auch Sachen ein bisschen aus meinem Gehirn, wie sagt man, also erased habe, ein bisschen ausgelöscht. So. Wie dem auch sei. Das heißt, was ist dann passiert? Die beiden sind nach Griechenland abgezischt, meine Mutter und ich nach Graz gezogen, in eine Garçonnière gemeinsam, wie man sich jetzt vorstellen kann, weil meine Mutter ja eben, wie gesagt, keine Berufsausbildung hatte. Das heißt, es war erstmal überhaupt in dieser Stadt ankommen, in der sie zwar aufgewachsen ist, also das ist jetzt schon nicht jetzt eine völlig andere Welt gewesen, aber es ist natürlich, ich stelle es mir auch schwierig vor, ehrlicherweise, mal abgesehen von dem ganzen Wahnsinn, der auch um sie herum passiert ist. Sie war, wie gesagt, ja auch sehr jung.
Ja.
Dann auf einmal zu sagen, boah, okay, jetzt bist du geschieden, jetzt hast du ein Kind alleine und musst auf einmal irgendwie schauen, dass du Geld verdienst und was dir wirklich auch auf eigenen Beinen steht.
Ja, du musst Existenz aufbauen neu. Also das eigentliche, die eigentliche Vereinbarung, die man ja eingegangen ist, gibt es ja nicht mehr.
Ja. Komisch, dass Ehen nicht so funktionieren.
Ja, ja, aber das...
Aber
das kommt eben, das ist ja die... Da geht es ja nicht um einen selber, sondern eben, ich habe ja noch jemanden, den ich da durchfüttern muss und für den ich Verantwortung habe.
Also das auch, ja. Wobei, das war irgendwie lustig, weil ich glaube, meine Mutter, also das sagt sie auch heute noch, die wollte immer Kinder haben, die wollte immer Familie haben. Also im Grunde hat sie ihren Traum gelebt. Aber natürlich in dieser Rasanz, in der das dann alles so passiert ist und dann ist eine Tochter einfach weg. Also ich weiß auch gar nicht. Manchmal, ich habe diese Geschichte natürlich wahnsinnig oft schon besprochen, immer in unterschiedlichen Phasen, wo ich zwischendrin denke, ich kann es nicht mehr hören und meine Schwester auch, die können es dann nicht mehr hören. Und gleichzeitig ist es natürlich so schlimm auch für sie.
Das ist sicher, das ist also eigene Tochter, die Erstgeborene.
Überleg dir, es gibt doch diesen Film, wo das Kind irgendwie entführt wird von einem Vater in irgendein anderes Land. Ich weiß noch, dass ich das mal gesehen habe, in diesem, ich weiß nicht mehr, wie er heißt.
Nicht
irgendwie.
Ohne meine Tochter,
ja,
mit
genau.
Sally Field. Ja.
Mit Sally Field, ja.
Ja, problematischer Film.
Ja, sicher auch sehr problematisch, will ich jetzt auch gar nicht aufmachen. Aber ich weiß nur, dass ich dann irgendwie so ein bisschen, das sind schon dann manchmal so Momente gewesen, wo ich mir so gedacht habe, ja, so cool ist das eigentlich auch nicht, wenn man, war dann ja auch immer so ein bisschen die Frage, haben wir uns das so ausgesucht? Nein. Ne? Also weißt du, was ich meine? Das ist so irgendwie...
Aber das ist das, was ich am Anfang meinte. Also Eltern oder halt, ja, Eltern leben ja trotzdem unter Anführungszeichen ihr Leben oder ziehen halt ihr Ding dann durch.
Ja.
Und du bist halt unter Anführungszeichen der Kollateralschaden, weil du kannst es dir nicht aussuchen in den seltensten Fällen. Aber die natürlich versuchen sie ihr eigenes Leben irgendwie in andere Bahnen zu lenken oder etwas zu machen, was sie vermeintlich glücklicher macht. Aber ich bin mir dann halt in solchen Momenten halt nicht sicher, wie weit werden unter Anführungszeichen Kinder dann berücksichtigt in dem Ganzen. Wobei, es gibt auch die Gegenseite, die ja genauso scheiße ist mit
Ich bleibe in dieser Situation.
Ja, genau. Eigentlich hassen wir uns wie die Pest und eigentlich wollen wir eigentlich nicht, aber wir bleiben zusammen wegen der Kinder und es kann genauso nach hinten
losgehen. Das Lustige war, dass ich das sehr früh schon für mich selber so als Argumentation auch parat gelegt habe. Also, dass ich dieses, du hast es auch eingangs eben gesagt, dieses vermeintlich gute Ehe und wir bleiben zusammen für die Kinder-Ding, das war für mich so eine Antithese, also da fand ich so widerlich diesen Gedanken, dass ich dann immer, ich glaube, man muss sich dann als Kind auch einfach, wenn einem sowas widerfährt, alles auch ein bisschen so zurechtlegen. Ne? Und für mich war es dann schon, also bin dann natürlich auch verschiedene Phasen so durchlaufen, auch so Phasen, wo ich zum Beispiel, weil meine Eltern leider, das haben sie auch echt nicht gut gemacht, die haben sich auch wirklich dann, ich meine, ihr müsst euch vorstellen, wann war das? Jetzt kann ich nicht, 86 geboren, 1991, wie hat man da kommuniziert? Am Telefon, aber telefonieren war scheiße teuer. Ja. Also ja. Das war, und dann gab es halt Briefe.
Ja.
Was bittertraurig ist, weil ich eine Box hatte, wo ich alle meine Briefe von meinem Vater und von meiner Schwester und alles gesammelt habe, was ich über die Jahre, also wenn man es ja wirklich Jahrzehnte vielleicht nicht, aber doch, also zumindest ein Jahrzehnt, bis es E-Mails irgendwann mal gab und Videotelefonie und so, haben wir uns Briefe geschrieben und diese Box ist irgendwo verloren gegangen und ich weiß nicht wo. Und ich weiß gar nicht, wie das ist wirklich, also meiner Meinung nach hatte ich sie eigentlich in Hamburg und warum sie dann aus Hamburg nicht wieder, also wo sie dann, keine Ahnung, wo sie ist, wie auch immer, also vielleicht sollte sie auch verloren gehen, keine Ahnung. Aber ja, also es war halt auch so, dass die beiden sich zum Beispiel auch wirklich dann, wenn sie telefoniert haben, bis aufs Blut gefetzt haben.
Okay, also die hatten keinen Common Ground gefunden, Nein. Wie gehen wir jetzt damit Nein. um oder, keine Ahnung, du lebst dein Leben, ich lebe mein Leben, aber wir haben hier noch immer gemeinsame Kinder.
Und auch Geld war immer ein Streitthema, also das, da muss ich auch im Nachhinein so als Erwachsene schaue ich drauf und sage, ja, das ist auch, da hättest du ihm wirklich mehr aus dem Arsch ziehen können, um ehrlich zu sein. Ja,
ja da kann ich schöne Geschichten nachher
erzählen.
Ja,
da bin ich sehr gespannt, weil ich glaube auch, dass da gehst du dann drauf ein. Also das heißt, in diesem Kosmos bin ich sozusagen dann aufgewachsen mit meiner Mama, wirklich so basic. Meine Mama hat dann irgendwie das ist eh krass eigentlich, die Krankenpflegerinnen-Ausbildung gemacht, hat dann als Krankenpflegerin erstmal gearbeitet oder Alten- und Krankenpflegerin und dann später sogar noch die Krankenschwestern oder Gesundheitspflegeschule.
Ich weiß nicht, was der offizielle Titel ist. Nein, das sagt man nicht, aber ich weiß leider auch nicht den offiziellen Titel, aber you're doing God's work.
Ja,
Shoutout an alle Leute, die in diesen Gesundheitsberufen
unterwegs sind. Unglaublich. Ja. Also was meine Mutter da auch, also ne, alleine schon, wenn sie so erzählt hat, wie sie da diese Altenpflege, ne, was du dann schwere Körper heben musst und wirklich, dann musst du von A nach B fahren irgendwie und überall fehlt dir die Zeit und so weiter. Also wirklich so, ich habe es dann sehr viel später mit meinem Vater, der dann leider auch krank geworden ist, von der anderen Seite kennengelernt, wie hart das ist, dann auch jemanden zu kriegen, der dann einmal am Tag kommt und sich irgendwie kümmert. Also es ist einfach, also Shoutout zu diesen Berufen. Das ist absolut unterschätzt, absolut unterbezahlt und eigentlich eine absolute Frechheit, dass unser System so funktioniert. Da könnte ich schon kotzen. Aber ja, wo war ich? Genau, und im Grunde sind gerade meine Schwester und ich auch sehr diametral aufgewachsen. Das heißt so, die hatte natürlich mit ganz anderen Sachen zu kämpfen da in dieser Stadt, die wir heute, ich meine, Athen und ich feiern meine Schwester ja, weil wir auch heuer, also auch jetzt immer noch hinfahren. Weil wir
tolle Stadt,
lieben wir. Ja, feiern wir so ab, weil es so eine, ich liebe das an Athen, ich muss kurz einen Exkurs machen, weil sie so abgefuckt ist und keins von diesen hochpolierten Lissabons und Barcelonas und so.
Es ist so räudig, ein bisschen abgefuckt, aber super. Charmant.
Man muss echt aufpassen, weil ich glaube, es könnte passieren. Also ich glaube, es wird nie so eine Hochburg werden, weil die Leute da nicht hinziehen. Das ist das Gute. Aber so, ich mag das ja dann nicht, wenn es so anfängt, dass dann alle Kaffeehäuser gleich aussehen. Lissabon ist zum Beispiel. Ich meine, die haben tolle Kaffeehäuser, aber jedes schaut mittlerweile gleich aus und alles ist so dieser nordische Touch, wo ich mir denke, dafür habe ich in Hamburg gelebt, habe ich alles schon erlebt. Zeigt mir the real thing, Portugies quasi. Naja, wie auch immer. Also Athen war ein Hotspot neben Graz, diese ganzen Weltstädte.
Die Kosmopolitin.
Genau. Und wir haben uns dann einmal im Jahr fix natürlich gesehen. Also das heißt, wir haben im Grunde die Sommermonate. Das war natürlich relativ praktisch, weil meine Schwester dann eben mit meinem Vater, er war Lehrer an der deutschen Schule Athen und sie war in der deutschen Abteilung in der deutschen Schule Athen. Schülerin und ich glaube, nachdem die dann so auch ihr Dings überwunden hatte, ich meine, was natürlich heute auch da wieder, ne, das ist total genial, die hat Französisch, Deutsch, Englisch, Griechisch fließend gelernt sozusagen, also Französisch weiß ich nicht, könnte sie jetzt wahrscheinlich prüfen. Ich denke mal, da bleibt jetzt,
Comment tu t'appelles?
Ja, ja.
Da fällt mir gerade bei Französisch, du sprichst weiter, ich hole den Cremant.
Oh ja, danke. genau. Und die hat dort dann im Grunde die Jahre bis zur Matura verbracht und ich ja eben auch in Graz. Und dann sind wir aber so wirklich sehr, sehr unterschiedlich aufgewachsen. Also das heißt, auch was irgendwie, wie sagt man, den finanziellen Background angeht, was sozusagen die Alltagsrealitäten irgendwie angeht. Ich meine, meine Schwester ist in einer Privatschule gegangen und ich meine, gut, ich war auch auf dem Gymnasium und so, alles gut, ne? Aber es war schon so dieses, naja, in dem Haushalt war es dann zum Beispiel auch schon so, Klavierspielen war normal, Klavierunterricht, Ballettunterricht, was halt so, was machen Mädchen so? Also alles, was man so macht halt irgendwie, ne?
Gab es dann Neid von deiner Seite?
Lustigerweise nicht. Und da bin ich einigermaßen stolz auf mich selber und ich verstehe es auch gar nicht, aber vielleicht habe ich da auch irgendwas unterdrückt, ich weiß es nicht. Aber ich glaube auch, weil ich ja weiß, es war ja nie ihre Wahl. Also weißt du was, es war ja nie, ich glaube, was es immer eher war, es war nie gegen meine Schwester. Es war eigentlich immer nur so, ich war so gesehen ein Kind von Traurigkeit, weil ich so das Gefühl hatte, dass es immer nur die eine, also mein Vater war da auch krass, ehrlicherweise, weil jetzt Hosen-Orwe, ne, jetzt erzählen wir eh schon alles. Weil er auch immer so, er hat zum Beispiel Geld gespart für meine Schwester fürs Studium, und hat dann wirklich, und zwar O-Ton fast schon, ja, er hat ihr quasi ein Konto eingerichtet, da hat er dann laufend Geld eingezahlt, damit er ihr das Studium finanzieren kann.
Aber und dir, zwar ihr. Aber dir nicht.
Ja, okay. weil sie war ja sein Kind. Und das war irgendwie, glaube ich, eher so immer dieses, meine Schwester war der erste Mensch gewesen und war auch so. Also als wir zusammen, wir haben dann ja, jetzt springe ich so krass hin und her, aber im Grunde kann man das, glaube ich, auch relativ hochdrehen, weil so wahnsinnig vieles nicht passiert. Es war einfach eine relativ harte Zeit. Man ist früh erwachsen geworden, was du vorhin schon gesagt hast. Mhm. Es gab sehr viel, was ich, glaube ich, als Kind einfach auffangen musste, tatsächlich in der Realität, und aber auch, was ich mir eingebildet habe, was ich auffangen muss. Also das muss man auch unterscheiden, weil ich glaube schon, dass ich dann auch sozusagen meiner Mutter manchmal auch ein bisschen was abgesprochen habe in dem, was sie vielleicht hätte ertragen können oder so, oder tragen, nicht ertragen, sondern tragen hätte können, was ich dann freiwillig gebackelt habe.
Ja, nämlich das Interessante, meine Frage ist, hattest du jemals dieses Gefühl, dass du jetzt eigentlich in der Elternrolle bist, obwohl du...
Immer.
Das, ja, also dass du quasi die Verantwortung tragen musst, sei es emotionaler Support oder wie wir jetzt das Leben gebacken bekommen.
Ja, ich glaube, das haben wirklich, wirklich viele Kinder, die in vielleicht nicht ganz einfachen Verhältnissen aufwachsen. Mhm. Und dann finde ich das schon interessant, weil faktisch hat meine Mutter sehr viel geschmissen. Ja? Es gab natürlich dann aber auch Phasen, wo sie es nicht konnte. Und da bin ich dann halt schon sehr in die Pflicht reingegangen, weil ich bis zum gewissen Grad auch weiß, anders hätte es nicht funktioniert. Also das heißt, es ist schon so, dass mir auch keine Wahl geblieben ist. Und gleichzeitig weiß ich aber auch, dass viele Dinge grundsätzlich ich mir aber dann auch genommen habe als Verantwortung. Also ne, deswegen ich... no finger pointing oder so irgendwas, weil ich glaube, da, ja, weil ich meine, man ist halt Kind, ne? Also man funktioniert ja nicht so, dass man sich das aktiv überlegt. Was ich schon noch weiß von der Zeit, auch damals ist zum Beispiel, ich habe kurz erzählt, dass meine Eltern dann halt auch leider überhaupt keine gute Basis in der Kommunikation hatten. Die Tatsache, dass ich dann auch so eine Phase hatte, das würde mich dann auch interessieren, wie das bei dir war, dass ich dann so in diese Verteidigungsrolle gegangen bin. Ich durfte meinen Vater vor mir selber nicht sterben lassen. Ne? Weil diese Angriffe, die ich ja von der einen Seite natürlich mitbekommen habe, wo ich den Schmerz meiner Mutter gespürt habe, hätten ja dazu führen können, dass mein Bild von meinem Vater noch schlechter ist als das, was es ja tatsächlich schon war. Und ich habe zum Beispiel dann wirklich teilweise auch viele, viele Jahre sogar eher dann diese Rolle eingenommen, dass ich gesagt habe, bevor ich, und ich meine, ich hatte ja trotzdem einen Vater, möchte ich gerne einmal kurz sagen. Ne? Das ist ja nicht so, als hätte ich den auch nicht gesehen, und er war auch grundsätzlich, ich meine, er hat einen fantastischen Musikgeschmack, er hat den Humor, habe ich von meinem Vater. Also es gibt einfach viele, viele Sachen auch da. Ich habe mittlerweile einen Frieden mit ihm gemacht, aber einen natürlichen Frieden, keinen, wo ich sage, ich stell ihn jetzt auf ein Podest, damit er nicht quasi für mich stirbt,
aber
weil ich brauche keinen
Frieden,
Vater.
Nicht sozusagen der Frieden deiner Mutter stellvertretend. Weil ja, das ist, glaube ich, nämlich der Unterschied. Voll, ja. Das habe ich nämlich gemeint mit diesem Verantwortung übernehmen, beziehungsweise sich Dinge auf sich beziehen, die aber eigentlich gar nicht deins sind.
Ja, voll. Ja, und naja, also wie gesagt, so um jetzt noch kurz diese Familiengeschichte so ein bisschen abzuschließen, ist so, also es waren wirklich, wirklich, wirklich harte Jahre. Also ich erzähle das jetzt hier so locker flockig, aber was bleibt mir auch anders übrig? Also ich meine, ich glaube, ich habe schon immer diesen Drang gehabt, über das Ganze ein bisschen hinweg zu bügeln. Und das hat mir dann sehr viele Jahre Therapie beschert, im Nachhinein natürlich. Mhm. Ich habe ein bisschen die Herausforderung gehabt, dass es dann ja auch so war, dass als ich dann ins Erwachsenenalter gekommen bin, also dann bin ich, um es jetzt hochzuzwirbeln, meine Schwester hat dann Abitur gemacht, die ist nach Wien gezogen. Es war klar, also ein Jahr vor mir, es war klar, dass wir zum Studium gemeinsam nach Wien gehen. Ich bin dann quasi nachgezogen. Beste Zeit, habe ich, glaube ich, einmal schon erzählt. Ne? Absolute Freiheit. Habe immer noch ein ganz schieres Tattoo auf meinem Rücken davon. und ehrlicherweise liebe ich es mittlerweile, wenn ich mir denke, für immer. Es ist einfach, das mache ich immer so. Ich tätowiere mir ein Lebensgefühl. Und irgendwie ist man dann auch heile damit. Und es war in einem Nagelstudio am Wiener Westbahnhof. Im obersten Stockwerk bei so einer richtigen Nageltante und da saß also wirklich so eine richtige, eigentlich Dolly Parton-Figur, ja, so von der Optik her.
Eine Gitti,
super gut. Und oben saß in so einem kleinen Kammerl so ein viel zu, was wie so ein Cornetto, so ein Tätowierer, also wirklich wie in den 80er Jahren Filmen irgendwie, einfach zu sehr Stereotyp eigentlich, um wahr zu sein. Und das Einzige, was ich angreife, der GT, im Nachhinein, ist, dass ich es nicht in Farbe hätte machen sollen. Das wollte ich einfach nicht. Ich wollte es wirklich nur in der Outline und sie hat mich dann überredet, dass es farbig ist und mehr erzähle ich dazu.
Naja, mehr ist einfach mehr.
Mehr ist mehr. Das waren halt einfach auch die, was war es denn überhaupt, 2005er Jahre.
Aber war das dann für dich, als so eine Schwester hergezogen ist, war das für euch auch ein bisschen so ein Befreiungsschlag von euren Familienstrukturen? Ja. Also dieses so... Wir haben es jetzt irgendwie durchlebt oder quasi das, was wir uns nicht ausgesucht haben, haben wir jetzt hinter uns gebracht und jetzt hier, komm, wir schmeißen das auf den Backel und jetzt wir zwei ziehen jetzt hier durch.
Voll. Also das Schöne ist, muss ich wirklich sagen, ich liebe meine Schwester eh so wahnsinnig. Das ist, manchmal denke ich mir wirklich, ich sage das so selten, du kennst sie und ich hoffe einfach, dass man merkt, dass wir beide eigentlich schon echt eine besondere
Verbindung haben. Ja, ihr habt eine tolle Dynamik. Also, ja, das ist ein Lovefest, hoch 10. Das ist einfach sofort Wohlfühlgefühl. Also man ist irgendwie in eurer Aura und ist dann so... There is love, und das ist super hier, und da rennt der Schmäh, und es ist einfach so, it's very wholesome.
Ja, schön. Also, ganz, ganz viel Liebe geht raus an die Anna, falls sie jemals zuhört.
Darfst du eigentlich ihren Namen nennen?
Ach so, an diese Schwester, die wir nicht Anna nennen.
Ja, wir rufen sie nachher an und fragen sie, ob das okay ist. Ja, ansonsten müssen wir ein Bleep drüber machen.
Die Arbeit machen wir uns nicht, das wissen wir schon. Ja, also, vergesst den Namen. Ich glaube, ich habe ihn aber übrigens schon erzählt. Ist ja auch egal. Ja. So, nein, es war ein großer Befreiungsschlag. Also ich glaube, für uns beide jeweils und eben auch in unserer Schwesternschaft tatsächlich. Und es ist ja auch so, wir sind ja gleich zusammengezogen nach Floridsdorf in eine Gassonière in einem Studentenwohnheim. Und das ist eigentlich, also ich muss sagen, ich schaue echt gerne auf diese ersten zwei Jahre da in Wien. Das war einfach, ich weiß nicht, wir haben einfach, meine Schwester und ich haben ja auch nie gestritten. Also wir fetzen uns ganz, ganz selten und dann finden wir uns ganz kurz gegenseitig, glaube ich, richtig scheiße. Und sie ist, glaube ich, so richtig genervt von mir und ich kann auch so richtig genervt von ihr sein. Aber es ist immer nur so wahnsinnig kurz und so.
Aber liegt das vielleicht auch daran, weil ihr ja auch, also du hast es ja mal erzählt, ihr habt ja immer eben, oder du hast auch vorhin erzählt, ihr habt ja die Sommer immer gemeinsam verbracht. Mhm. Aber auch dieses, wir haben nicht viel Zeit zusammen, wir können sie jetzt nicht verscheißen mit Streiten. Wir müssen schnell auch wieder uns zusammenraufen, damit dann wieder mehr Good Time da ist. Also kann das sein, dass es einfach aus dem herauskommt?
Das kann tatsächlich sein. Ja, ich glaube, ich weiß nicht, wie bewusst das quasi alles abgelaufen ist, aber ich glaube, dass wir beide immer verstanden haben, irgendwie, wir sind ein bisschen jetzt gerade die Opfer dieser Umstände, die wir uns nicht ausgesucht haben. Und wir haben, glaube ich, jeder hat sein komplett eigenes Backel. Also wirklich, noch einmal, diese Geschichte finde ich ja deswegen auch so weird, weil einmal gab es diesen Badabuff Und dann hat auf einmal jeder so ein ganz eigenes Packerl zu tragen gehabt. Mhm. Heavy load. Aber man konnte es ja gar nicht vergleichen. Das war wirklich für jeden eine komplett andere Story. Mhm. Und ich glaube, in dieser Abnormalität haben wir uns einfach extrem gefunden. Mhm. Jetzt aber auch nicht bewusst, würde ich sagen. Was meine Schwester und ich zum Beispiel hatten, wir sind ja dann, wenn wir im Sommer, haben wir mal einen Monat in Griechenland verbracht und einen Monat in Österreich zusammen. Und das heißt, 2 Monate in den Sommermonaten gemeinsam grundsätzlich. Und dann halt auch, also in Griechenland zum Beispiel, mein Vater hat dann irgendwann mal die großartige Idee gehabt, eine Ruine zu kaufen und ein Haus draus zu bauen, was jetzt immer noch versucht wird zu verkaufen, weil es keiner kauft.
Ja, Männer und ihre Selbstverwirklichungsattitüden.
Ich glaube, mein Vater wollte einfach unbedingt so ein bisschen er wollte, glaube ich, immer Archäologe werden und das hat er nicht ausgehalten, das hat er ausgelebt mit diesem Haus, was wirklich auch ein super schönes Haus ist, aber es ist wirklich, also wenn jemand da draußen ein Haus auf einer griechischen Insel, auf der es zwar einen internationalen Flughafen gibt, aber sonst irgendwie niemand davon gehört hat. Hast du mal von Kithira gehört? Nein.
Nein, der schreibt an mail@relativ-ungeschminkt.at oder über Instagram relativ ungeschminkt. Ha, Marketing.
Yes, sehr gut platziert, danke. Genau, und da erinnere ich mich wirklich an Sommer. Endlose, ich meine, du musst dir vorstellen, als Teenies auf dieser Insel zu sein. Mhm. Und das war nicht eine griechische Insel wie Kreta oder Santorini oder so irgendwas, sondern Kithira ist ein fucking Dorf. Es gibt eine Hauptstadt, da waren wir wirklich sehr weit davon entfernt. Mhm. Und in unserem Dorf gab es noch nicht einmal eine Taverne.
Ah, okay.
Es gab quasi die nächste Taverne und keinen Supermarkt, nichts. Da gab es eine Ruine, eine alte und ein paar Häuser.
Okay. That's it. Also Pampa in Griechenland.
Pampa in Griechenland. Ich glaube, es waren immer so 20 Minuten zu Fuß oder eine halbe Stunde zu Fuß zur nächsten Taverne oder zu der einzigen Taverne, die in der Nähe war. Habe ich großartige Erinnerungen, Sternenhimmel, unendlich, also kannst du dir nicht ausdenken. Also wirklich, meine Kindheit war in dem Sinne, diese Zeit in Griechenland war auch immer magisch, aber gleichzeitig war es halt so, wie langweilig das
ja, als Kind war. Oder als, also oh jetzt weißt du es zu schätzen, ja. Aber irgendwann als Kind und Teenager denkst du dir so, hier ist nichts los.
Weißt du, was meine Schwester und ich gemacht haben? Wir hatten dann meistens so, was die jeder war, ausgestattet mit einer Bravo, was hat man damals gelesen? Bravo, Mädchen und vielleicht, ja, so 2 Ausgaben von irgendwelchen Teenie-Zeitschriften. Dann haben wir uns stundenlang, also wirklich, du kannst dir vorstellen, 3 Stunden haben wir uns hingesetzt, jeder mit A4-Zetteln und haben Quizzes erstellt. Mhm. Und zwar jeder ein Quiz mit Promi-Fragen und diese Promi-Fragen waren in diesen aus diesen zwei Zeitschriften irgendwelche, keine Ahnung, wie viele Kinder hat Michael Jackson? Blödes Beispiel, was ich jetzt gerade genommen habe. Also, ja. Aber was weiß ich, ja. Oder welche Haarfarbe hatte Tina Turner, bevor sie irgendeine Scheiße, ja. Und dann war es so geil, wir 3 Stunden lang jeder akribisch vorbereitet. Und dann haben wir es uns gegenseitig gegeben und dann war das einfach in 2 Minuten aufgelöst.
Also, weil ihr diese 2 Zeitschriften 2 Monate lang gelesen habt.
Ja, das war wirklich, also das dieses Sommer. Ich meine, das ist schon auch eine schöne Erinnerung, muss ich sagen. Ne? Und dann, ja, das war schon immer echt besonders. Also für mich war das schon sehr besonders, in Griechenland dann auch zu sein. Also auch da wieder so, wenn man dann über die Jahre mal so reflektiert, ja, die Geschichte ist tragisch, aber an sich eben, es gibt meine Stiefmutter noch, es gibt meinen Stiefbruder noch, der einen wunderbar lustigen Humor hat. Den hat er irgendwann einmal, plötzlich war der da, ich weiß gar nicht, wie er das geschafft hat. Und ich kann mich mit diesem Typen wegschmeißen ohne Ende. Mal abgesehen davon, er ist Apotheker, die Apotheke dann von meiner Stiefmutter übernommen, aber der spielt in einer der bekanntesten Bluesbands Griechenlands.
Cool.
Einfach so. Und was heißt einfach so? Er hat das tatsächlich von meinem Vater gelernt. Also auch sowas, wo ich sage, du Arsch.
Ich wollte gerade sagen, ist da Neid?
Neid ist es nicht, aber ich bin, das war schon immer echt ein bisschen fies, ne, wenn ich so drüber nachdenke, weil was habe ich. Ich habe meinen Vater ja eigentlich ein bisschen zu sehr vergöttert, wenn wir ehrlich sind, weil ich wollte ja seine Aufmerksamkeit. Und das heißt, es war wirklich so, er hat mir CDs gebrannt oder Originale geschenkt und so weiter. Und es war für mich, war Musik, also sein Leben war sehr von Musik geprägt. Meins von sehr toller Musik mütterlicherseits, wie wir wissen. Cher und Co. ist natürlich bei uns auf und ab gelaufen. Also das schon. Aber ich sage jetzt einmal so, dieses Musikverständnis von wirklich was macht eigentlich die Beatles so großartig? Mhm. Also die absoluten Götter meines Vaters waren eben die Beatles und Bob Dylan und so, ja. Und da geht es ja um einen, ich sage jetzt einmal, ich habe einfach beides gelernt, sagen wir so, weil das beides für sich einfach eine großartige Musikhistorie mit sich bringt, ja, aber natürlich sind die Beatles und Dylan und so, was sozusagen diese Lyrik oder Leonard Cohen oder so irgendwas, ja, was ich dann immer so ein bisschen fies fand, war zum Beispiel dann, ich habe, glaube ich, x-mal erwähnt, dass ich eigentlich auch einen Plattenspieler total toll finde. Wer hat den am Ende bekommen?
Deine Schwester.
Ja. Ja. Und das, da bin ich wirklich immer noch so, dass ich mir denke, du hättest es einfach anders machen können.
Hättest doch zwei Plattenspieler kaufen können.
Ja, ja, und auch einfach irgendwie so ein bisschen, ich weiß nicht, was da bei ihm das Thema war, dass ich glaube, es hatte viel, da will ich ihn jetzt nicht in Schutz nehmen damit, aber das war dann irgendwie so das, womit ich es mir auch erklärt habe. Ich glaube, es hatte viel damit zu tun, dass er selber den Schmerz eigentlich nie überwunden hat, den er weiß, dass er uns allen quasi verursacht hat. Weil man muss es ja so sagen, also die Scheidung, ja, okay, das war von beiden Seiten dann offensichtlich irgendwie. Aber die Tatsache, dass er diese Familie so zerrissen hat, ist ja nur aufgrund seiner und Entscheidung gewesen. Und auch da, ich bin wirklich deep down the rabbit hole gegangen. Ich habe mir überlegt, wie die Konstellation mit meiner Großmutter war. Also das ist ja eben, das meinte ich ja vorhin, du kannst dir deine Eltern anschauen, aber dann lernst du eigentlich gar nichts. Schau dir deine Großeltern an, dann verstehst du viel mehr. Und wenn du es weißt oder irgendwie noch rausfinden kannst, dann schau dir deine Urgroßeltern an. Es ist nie einfach nur dieser eine Mensch. Es ist immer die Kaskade, was ist davor passiert.
Gut, das habe ich halt gar nicht. Ich kenne meine Großeltern überhaupt nicht.
Ja, gar nicht?
Nein, gar nicht. Okay. Keine blassen Dunst.
Also ich freue mich schon über deine Geschichte auf jeden Fall gleich.
Aber eine Frage habe ich dann noch, weil du erzählt hattest eben, dass deine Schwester nach Wien gezogen ist, ihr zusammengezogen seid. Hat sich irgendwie eure Beziehung zu euren Eltern dann auch verändert? Also oder war dann irgendwie da ein, war das auch irgendwie etwas, wo du sagst, das ist nochmal ein Hebel gewesen, wie sich die Dynamik verändert hat?
Naja, also ich glaube, meine Mutter und ich sind sehr eng aufgewachsen.
In einer Gastronomie passiert das.
Ja, genau. Und du weißt, worüber ich spreche wahrscheinlich. Ich meine, wie soll ich sagen, ich glaube ja, irgendwie bis zum gewissen Grad, weil auch da natürlich jetzt über all die Jahre, und wir reden ja jetzt davon, dass das 20 Jahre her ist, dass wir uns in Wien wieder getroffen haben. Mhm. Also tatsächlich dieses Jahr ja Jubiläum so gesehen, also jetzt in ein paar Monaten. Und ich glaube schon, dass meine Schwester und meine Mutter viel aufzuholen hatten und die auch viel aufgeholt haben. Und auch in dieser Adoleszenz, die ja dann so passiert, wenn du älter wirst und dich dann irgendwie emanzipierst und dieser ganze komische, auch wieder Walzer, vorwärts, rückwärts, links, rechts, nicht, dass ich Walzer tanzen könnte, deswegen weiß ich jetzt nicht, was ich gerade gesagt habe, aber ich meine einfach nur dieses, ich glaube, dass über diese Lifespan von diesen ganzen Jahren gezogen, hast du so eine seltsame Art und Weise, immer mit den Dingen umzugehen, weil dann gab es sicher Phasen, wo vielleicht auch meine Schwester und meine Mutter nicht so gut miteinander konnten oder ich mit meiner Mutter nicht so gut konnte. Ich meine, ich bin nach fucking Hamburg mehr oder weniger, also ich bin da freilich hingegangen, weil ich Erasmus da gemacht habe, aber geblieben bin ich wegen meinem Ex-Freund, ja. Aber auch, weil ich musste noch mehr Kilometer dazwischen bringen. Ja,
Familienflucht. Ja, auch das kenne ich. Also dieses, ich muss hier Abstand zu...
Noch mehr.
Zu dem gewinnen, was ich mir ursprünglich nicht ausgesucht hatte.
Genau. Ja. Und lustigerweise, kurz da, weil ich das vorhin von meiner Oma erzählt habe, da habe ich dann auch irgendwann einmal verstanden, naja, mein Vater hatte auch so eine komische... Ich meine, der ist wiederum in einer sehr kleinen Wohnung mit dem... der war quasi, ich weiß es immer nicht so richtig, ob er Zweitgeborener oder Erstgeborener war, er hätte einen Bruder gehabt, der ist aber bei der Geburt verstorben. Und das heißt, das ist ja auch so eins dieser ganz spannenden Traumata, wenn das zweite Kind quasi eine Totgeburt ist und was dann irgendwie das auslöst mit dem einen Kind und so weiter und so fort, ne? Was da projiziert wird drauf. Also ich glaube, da... auch im Nachhinein gesehen hat mein Vater, glaube ich, auch der hatte nicht die, der musste auch Kilometer zwischen sich und seine Mutter bringen und so weiter und so fort. Und ich will ihn da jetzt auch gar nicht verteidigen, weil ich glaube auch, es ist immer noch ein Unterschied, ob man, also erstens triffst du Entscheidungen, die das Leben von anderen dermaßen beeinflusst, als im Erwachsenenleben, und zweitens stellst du dich dem Ganzen dann auch. Und das ist leider so ein bisschen dieses Ding, weil, also mein Vater ist dann eben vor 10 Jahren krank geworden, Lungenkrebs, und das war dann ein relativ zäh lange Kampf, der Auf und Abs, also der war auch tatsächlich, also eigentlich mit einer verschissenen Diagnose, also wirklich so von vornherein, dafür hat er echt lange, also ging das wirklich lange, aber es war wirklich so ein Sterben mit also ein absehbares Sterben. Es war ein also ganz komischer Tod. Auch in dem gleichen Jahr, ist Ende des gleichen Jahres dann, ist mein damaliger Chef im Ibiza-Urlaub einfach umgekippt und war tot. Und das war so eine komische, dieses Jahr, das war 2017 oder jetzt weiß ich gar nicht, 2018, das war so ein seltsamer Unterschied in, wie kann jemand sterben und aus dieser Welt gehen und so.
Also zwei Verlustgeschichten in kurzer Zeit, aber mit ganz anderem Hintergrund.
Genau, ja. Und ja, ich meine, ich habe dann auch in der Zeit, dass er schon sehr schwer krank war, habe ich dann eben meine letzte Therapeutin in Hamburg gefunden. Also ich habe ja dann eben viele Jahre Therapie gemacht, aus immer unterschiedlichen Gründen und so. Die Essstörung haben wir ja eh schon besprochen und so weiter und so fort. Aber mit dieser letzten Therapeutin, das war dann interessant, weil es hat lange gedauert, bis ich sie tatsächlich bekommen habe. Mhm. Und das allererste Gespräch, da war es schon zu spät. Also da ist er schon gestorben gewesen. Weil okay. mein tatsächlicher, wie soll ich sagen, Grund, warum ich sie dann am Ende, das war gar nicht so sehr die Essstörung oder so irgendwas, sondern es war wirklich eigentlich auch dieses
Familiending
oder der sterbende Vater, wie geht man damit um? Mhm. Weil, und auch da, das war eigentlich auch wieder interessant, da war ich in Hamburg, meine Stiefmutter in Graz, weil die dann da hingezogen sind, die haben sich da eigentlich eine Wohnung, die wollten eigentlich, also mein Vater wollte dann da in Pension gehen und so ein bisschen sein Lebensabend mit meiner Stiefmutter irgendwo zwischen Graz und Griechenland verbringen.
Ah, die waren also sogar in Österreich.
In Österreich, okay. Er hat seine letzten, also er wollte in so eine Art Frühpension, da gab es damals so für Lehrer die Möglichkeit, relativ gut in so eine Art Frühpension reinzustolpern. Und das hatte er eigentlich vor und dann hat er die Diagnose bekommen, da waren sie dann in Graz, also gut, weil ich glaube in Griechenland wäre das alles irgendwie ein bisschen noch blöder gewesen. Und dann war wieder Stichwort, man muss sich kümmern. Das war einfach eine krasse Phase auch, weil meine Stiefmutter spricht Griechisch und Englisch.
Aber kein Deutsch.
Ja. Und dann war ich wieder in dieser Situation und da waren diese Kilometer. Deswegen, es ist eigentlich, als Learning jetzt einmal ganz kurz für alle, die zuhören, es ist eigentlich egal, wie viele Kilometer du zwischen dich und dieser Familiengeschichte bringst, weil es wird dich immer einholen. Also es war wirklich so, meine Schwester hat unglaublich viel geleistet, weil die war die ganze Zeit, hat versucht dann immer vor Ort zu sein auch und ständig hinzufahren und so. Und dadurch, dass ich weit weg war, konnte ich das nicht machen, aber ich habe alles, Krankenbett organisiert, Rotes Kreuz organisiert, Seelsorger organisiert, also mit den Ärzten telefoniert. Es war einfach von der Ferne diese ganze, und dann war ich trotzdem, ich glaube alle 3 Wochen bin ich nach Graz geflogen. Also es war eigentlich ein Jet-Set-Life.
Ja, wobei das ist dann genau das, wo man dann nämlich die Elternrolle dann richtig einnimmt und man ist dann schon erwachsen.
Und das hat mich auch ehrlicherweise immer unglaublich genervt, weil ich mir dann so gedacht habe, schaut's, jetzt ist die Kindheit schon ein bisschen versaut gewesen, die junge Erwachsenenzeit habe ich mir selber mit meiner Essstörung versaut. Jetzt muss ich mich schon wieder um jemanden
euch kümmern.
Ja. Und deswegen bin ich auch echt, also da bin ich mittlerweile ein bisschen allergisch drauf, weil ich mir so denke, auch so, ich will einfach nicht jetzt schon wieder in eine Verantwortung gezogen werden. Also es gibt jetzt faktisch noch meine Oma und meine Mutter und toi, 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 geht es denen verhältnismäßig gut, aber ich bin einfach so, I cannot. Ja, es ist zu früh, es ist zu viel.
Was ich kenne, ist manchmal dieses Gefühl zu haben von, und wer kümmert sich jetzt mal um mich?
Ja.
Ja, also wer ist jetzt einmal für mich da?
Und es ist so ein kindisches, man will das eigentlich gar nicht denken.
Man ist ja auf der einen Seite, ich bin selbstständig und ich kann ja alles selber und quasi ich brauche ja niemanden, der sich um mich kümmert, aber dieses...
Aber kümmere dich mal um mich und schenk mir mal Cremona.
Ja, das tue ich. Deswegen glaube ich, sind ja auch die Chosen Families, die wir alle uns aufgezüchtet haben, mit der Zeit so wichtig.
Ja, voll.
Weil wir uns das von dort holen.
Ja.
Aber ich kenne dieses Gefühl von... Eben gerade wenn Eltern älter werden, bei dir ist es nochmal was komplett anderes, weil da wirklich eine schwere Krankheit da ist und sogar ein Todesfall.
Mm.
Aber da hast du zu dem Zeitpunkt hast du
nicht Hochzeit, Scheidung und Todesfall.
Ja, aber zu dem Zeitpunkt hast du auch nicht die Zeit, darüber nachzudenken, Scheiße, ich muss mich jetzt um euch kümmern. Du bist einfach im Autopiloten und machst einfach. Aber es gibt dann schon die Momente, wo das dann so durchblickt und so. Ja, ich hab die Betreuung nicht bekommen oder nicht in dem Ausmaß.
Ja, aber das war wirklich also gut, dass du es ansprichst, weil also durch diese ganzen Phasen läuft man ja trotzdem durch. Ne? Also man ist dann auch manchmal einfach batzig und trotzig und denkt sich, nein, ich kann jetzt nicht noch. Und ich meine, auch so, wie soll ich sagen, weißt du, dann war der Vater tot, dann hast du die Großmutter, also die Mutter vom Vater, die natürlich schwer traumatisiert war, weil keine Mutter will ihr Kind begraben.
Ihr eigenes Kind begraben, ja.
Oh mein Gott, so. Ja. Aber dann kannst du es irgendwann einmal nicht mehr aushalten und dann ist sie natürlich schon so alt, aber du sitzt neben ihr und nach Jahren denkst du, bitte hör auf, jetzt wieder so eine weinerliche Stimme zu kriegen, wenn du vom Papa redest. Ich kann es nicht aushalten.
Ja, ja.
Und weißt du, was das Problem an dem ganzen Dingen ist? Deine eigene Trauer wird immer durch die Trauer der anderen, durch die Trauer von der Stiefmutter, durch die Trauer von, was weiß ich, von der Mutter, von der, also alle haben eine große, also für alle anderen ist immer Raum da zu trauern, weil sie haben ja das Recht dazu, also nicht, dass mir jemand das Recht genommen hätte, nur ich will denen dann ja auch den Raum geben und selber, also für mich war es so, ich weiß gar nicht, das war alles nur ich erinnere mich an diese Zeit so, ich weiß, ich habe damals bei Stop the Water gearbeitet, habe dann irgendwie diesen Anruf bekommen vom Hospiz, es ist jetzt dann bald soweit, ich so, mein Flieger geht erst in 2 Stunden, wird sich das ausgehen, also es war alles wie in einem Film, es war alles, ich bin über Zürich nach Graz geflogen, weil es keinen anderen Flug von Hamburg
gab. Ja, vor allem, das ist ja alles nur Logistik, das ist ja nicht Emotion.
Nein, also, wobei, er ist dann ja, also dann haben sie mich am Flughafen angerufen, da war es dann schon vorbei und dann sitzt du halt im Flieger nach Zürich und da ist so, also ich habe schon geweint, aber es war einfach so, du bist einfach so leer, weil ich meine, du wusstest ja auch, was kommt. Ne?
Ja, ja.
Also das ist jetzt wieder, ich meine, ich will dich auch gar nicht, das ist jetzt wieder ein völlig anderes Thema mit dem Tod, aber ich sage jetzt einmal nur, es ist nochmal was, ich habe das sehr spannend gefunden, es gibt ja leider sehr viele schlechte Serien auf dieser Welt. Ich ärgere mich auch wirklich jedes Mal, wenn ich irgendeinen Netflix-Scheiß anfange und mir denke, oh, it's such a waste of time.
Mhm.
Und ich habe auf Disney Plus jetzt eine neue Serie angefangen, die heißt Bref, also B-R-E-F. Ist eine französische Serie, die aber sehr gut englisch synchronisiert ist, tatsächlich unglaublich gut. Und was mir sehr gut gefallen hat in dieser Serie, die wirklich gut gemacht ist und so ein bisschen die letzte gute Serie, die ich gesehen habe, war faktisch eigentlich Fleabag. Also dazwischen gab es
nichts
mehr. Lieben wir so sehr. Wer Fleabag nicht gesehen hat, liebe Freunde, sofort alles hier ausschalten, Pause drücken. Ihr könnt später weiterhören.
Ja. Wer Fleabag sieht, versteht diesen Podcast.
Ja, leider braucht ihr dafür Amazon Prime. Wir hassen Amazon, aber dann macht mal ein Probeabo und schaut euch Fleabag an. So, und bei Bref fand ich das sehr faszinierend, weil da gab es jetzt, ist eben so eine Story von so einem 40-jährigen Dude, der sich trennt und dann so ein bisschen Midlife-Crisis. Es ist relatable, wenn man gerade so in seinen 40s irgendwie zukünftig oder schon steckt. Und gut gemacht und dann aber auch immer wieder so ein bisschen mit so einer gewissen... du lernst wirklich was irgendwie.
Aber was ist jetzt die Story dort? Oder was ist jetzt
relatable
war für dich?
Der Hauptdarsteller hat einen Therapeuten, der ihn nur therapiert, wenn der Therapeut sauft. Das heißt, sie gehen immer in die Kneipe.
Also das, was wir machen.
Genau. Und sie gehen immer in die Kneipe. Das ist herrlich, weil er dann immer so bei seinen Shots sitzt, der Therapeut. Und dann sauft er halt so einen Shot. Und der Hauptdarsteller hat ein Problem mit seinem Vater, den er das zu klären hat. Und dann sagt der so, der Therapeut zu ihm, während er halt seinen Shot sauft, you have to know one thing. You can talk to your father, but your father is or your parents are already lost. Also das ist nicht mehr zu reparieren. Es ist vorbei. Also, but you can talk to your father, and you will find out that while you're talking to your father, you are not lost. Du kannst immer noch irgendwas verändern. Mhm. And if you're doing that, or by doing that, you will kill your father. Mhm. Und das war so, wo ich mir gedacht habe, wie hat der jetzt in 3 Sätzen den kompletten Inhalt von 5 Jahren Therapie einfach so schnell beschrieben? Ja. Weil, also ne, das ist auch so, ich habe natürlich viele offene Rechnungen mit meinem Vater. Meine Therapeutin hat auch damals, weil es war wirklich so, sollte ich eigentlich noch mit ihm reden? Und dann kannst du ja gar nicht mehr, weil dann ist er ja gar nicht mehr in der Lage dazu. Irgendwie, dann bist du ja auch nur mehr so im, du willst ja auch nichts Schwieriges mehr ansprechen. Ganz blöde Situation. Also auch da hat er sich ein bisschen rausgewunden. Aber nein, aber es war dann irgendwie so, dass sie mich angeschaut hat und gesagt hat, ja, sie können ja mit ihrem Vater auch sprechen, wenn er schon tot ist. Das ist ja völlig egal.
Ja.
Oder quasi, wenn er nicht da ist, wenn er nicht existiert. Sie können das alles klären. Weil du hast, und das fand ich so das Schöne, deswegen sorry für den Exkurs für diese Serie, aber die Tatsache, dass du nie, dass es nie darum geht, den anderen Menschen, man muss irgendwann einmal lernen, dass man diesen anderen Menschen nicht verändern kann. Aber ich hätte meinem Vater oder ich kann meinem Vater sagen, dass das und das und das einfach nicht okay war für mich. Ja? Und was es macht, ist in dem Moment, wo ich das ausspreche, verändert es mich. So, das ist das Einzige, was ich jetzt tun kann. Ja. Also,
aber das ist auch so ein bisschen so meine Erfahrung geworden, nämlich man wird ja ein bisschen auch milde mit ihnen, weil man merkt einfach so, okay, sie werden älter und ist auch dieses so, ja, was will ich jetzt die Person verändern, die hat halt ihr Leben so gelebt und eben hat kein Handbuch mitbekommen.
Aber hast du ihnen mal so richtig an den Kopf geknallt?
Nein, in dem Sinne nicht, aber da einfach einen Frieden damit zu finden, so, they did the best they can. Also sie hatten einfach keine andere Möglichkeit oder haben es einfach nicht anders hinbekommen. Und da das aber auch nicht mehr als Groll hochzuhalten, weil es bringt in dem Sinne nichts. Und einfach dann, es ist in Ordnung, also einfach mal stehen zu lassen.
Ja.
Absolut stehen zu lassen. Weil man eben nicht mehr dieses Ding hat mit ich muss dich jetzt, oder du hättest so, oder hätte Fahrradkette, es funktioniert halt einfach auch nicht.
Nee.
Aber eher zu sagen so, ich habe meinen Schluss draus gezogen, ich mache es für mich anders, oder es darf mich nicht mehr weiter beeinflussen, oder ich will das jetzt auch für mich
das Leben bestimmen eigentlich.
Ja, durchbrechen. Ne? Also da hat auch meine Therapeutin irgendwann mal was sehr Schönes gesagt, weil ich halt mit ihr auch gesprochen habe über meine Muttergeschichte und so weiter. Und sie so, ja, sie wissen schon, dass sie nicht die Geschichte ihrer Mutter wiederholen müssen.
Ja.
Ja, das ist so, sie sind frei. Mhm. Sie müssen nicht in, auch wenn sie so geprägt sind, sie müssen das nicht wiederholen. Und sich das auch bewusst zu machen.
Ja.
Dieses, ich muss dich nicht verändern, aber ich kann für mich auch anders handeln.
Genau.
Und dein Handeln darf auch nicht meine Denke weiterhin beeinflussen.
Ja. Aber das ist, finde ich, so schwierig, da rauszukommen.
Ja, extrem.
Also das ist dann eigentlich Adoleszenz, muss ich sagen.
Ja, vor allem, das kapierst du halt weder in den Teenagerjahren noch in deinen, weiß ich, 20ern.
Ja, dann musst du wirklich fast 40 werden, das zu verstehen. Ja,
also da deswegen meine ich die Altersmilde, also die man selber hat. Und
ist es dann Altersmilde oder ist es einfach wirklich, weil das klingt schon wieder so sehr nach, ich glaube, es ist wirklich ein grundsätzliches Verstehen vielleicht. Und vor allem so ein auch dieses, weil ich glaube, was wir beide haben, ist so dieses, wir haben viele Jahre gewartet, dass von außen jemand kommt und sagt, jetzt machen wir das mal ordentlich, jetzt kriegst du da mal das, was du eigentlich gebraucht hättest und so weiter und so fort. Ja. Selbst wenn wir das nicht angenommen hätten, weil dann gesagt hätten, na, geh weg, ich brauche das jetzt auch nicht. Ja. Also das ist ja eine totale, bei uns so, wasch mich aber, mach mich nicht nass und so weiter.
Ja, aber überlege mal, wie schwer wir uns selber tun würden, wenn du bemerkst, so fuck, ich habe 20 Jahre was richtig verschissen, dann nochmal reinzugehen und das aufzumachen und versuchen, wieder gerade zu biegen, das ist, glaube ich, extrem schwierig. Also dass die Erwartung, dass das von den Eltern kommt, auch wenn wir das vielleicht hätten, weil Eltern noch immer in unserem Kopf so gespeichert sind, so als die Übermenschen, aber wie hart das eigentlich ist und da aber auch zu sehen, so, ja, meine Kinder funktionieren, ja. Ich habe gute Kinder erzogen, die irgendwie im Leben funktionieren und die jetzt, keine Ahnung, jetzt nicht im Gefängnis sitzen oder höchst problematisch sind.
Würde ich so ein bisschen sagen, wenn jeder...
Trotz ihrer Erziehung.
Ja, nein, aber wenn jetzt jeder diese Aufgabe theoretisch hat, also wenn ich das Verständnis hätte, dass ein Teil vom Erwachsenwerden und was auch immer das in den Zahlen bedeutet, in den Jahreszahlen, aber ein Teil davon auch bedeutet, sich damit auseinanderzusetzen, da kommen wir zu diesem Familienkarma-Punkt, dann finde ich schon, dass ich eigentlich auch, ja, es war vielleicht nicht so en vogue, ich meine, in der Zeit, in der meine Eltern sozusagen diese Zeit gehabt hätten, darüber nachzudenken, was ist denn damals eigentlich gewesen und so weiter und so fort, da hat man halt auch noch nicht, da hatte Woody Allen gerade mal seinen Shrink irgendwie, ne? Aber da war es natürlich noch nicht so gang und gäbe, dass man halt zum Therapeutin geht und so. Aber ich finde schon, dass es einfach auch ein bisschen so, ich will die da nicht rausnehmen aus der Verantwortung. Ich denke mir, jeder hat die Aufgabe, jeder hat die Aufgabe, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, zu verstehen, was kommt von mir, was kommt von dem, was ich nicht beeinflussen will. Deswegen war die erste Frage von meiner Therapeutin war ja tatsächlich, was war, bevor sie da waren? Das fand ich super. Es ging überhaupt in der ersten ganzen Sitzung, ging es nicht um mich. Das war wirklich nur ein, also deswegen, wie heißt das nochmal, nicht Gesprächstherapie, sondern ich hatte eine andere Form von Therapie, die so gut war, weil sie eben nicht am Symptom ansetzt und dann also sozusagen dann zurückgeht.
Kein Blasdunst.
Sondern wirklich von vorne quasi, von hinten anfängt und dann sozusagen ins Jetzt kommt.
Ja, also meine Therapeutin hat das Gleiche gemacht, die hat mehr oder weniger auch so, die ersten 3 Stunden sprechen wir mal über Historie und ich so, ja, das wären 5.
Schreiben Sie mit.
Genau, wo man mal alles herleitet und dann fängt man erst an den eigenen Themen zu arbeiten.
Ja.
Was ich aber schon dazu sagen, und ich glaube, das ist das, was für mich ein bisschen so die Quintessenz ist, ich werfe es Ihnen nicht mehr, also ich hab keinen Vorwurf. Ich denke mir so, you did the best you can. Und ich kann.
Hast du einen Frieden gemacht?
Ich habe einen Frieden damit gemacht, weil ich mir denke, so, ich kann euch ja eh nicht ändern. Und ich wüsste auch nicht, wie ich selber besser hätte damit umgehen können.
Ja, du wüsstest es, glaube ich, schon.
Nein, aber das ist halt, ja.
Hätte Fahrradkette.
Ja, schmeiß mich jetzt in die Zeitmaschine und wirf mich 20 Jahre oder 25 Jahre zurück. Natürlich würde ich wahrscheinlich gewisse Dinge anders machen mit dem heutigen Wissen. Aber das ist so, ihr habt das Beste draus gemacht und ich kann euch jetzt nicht vorwerfen, dass ihr es nicht besser gemacht habt, weil ihr hattet auch nicht die Mittel dafür, in keinster Weise. Ja. Und man darf halt auch nicht vergessen, wir haben halt auch ein bisschen ein Luxusproblem, dass wir über solche Dinge nachdenken und in Therapie gehen, um das alles aufzuarbeiten. Die mussten teilweise ums Überleben kämpfen oder mit dem Daily Shit kämpfen.
Ja.
Da hast du halt keine Zeit, drüber nachzudenken, was verursacht das gerade auf der Makroebene mit meinen Kindern oder mit meinem Umfeld, sondern...
Ja.
In meinem Fall so, wie kriege ich Essen auf den Tisch?
Ja, aber ich finde das so spannend, weil manchmal, und jetzt machen wir dann gleich mal ein Päuschen, damit wir die Folge Nummer 2 mit Firas Familienhistorie einmal aufrollen können. aber ich finde zum Beispiel schon, also es gibt schon immer noch, man muss sich vorstellen, was das mit einem Kind macht, also was das im Leben auch so mit sich zieht, weil zum Beispiel heute noch ist für mich absoluter Stress, wenn ich nur noch so und so viel Euro auf meinem Konto habe, bis das nächste Gehalt kommt.
Ja.
Kriege ich absolute, also wirklich, da merke ich so richtig, das macht irgendwas in mir und da kann ich mehr verdienen oder es ist mehr auf dem Konto. Und trotzdem gibt es diesen Punkt, wo ich sage, ja.
Ja.
Und das ist schon, das finde ich schon bemerkenswert, weil das kommt im Grunde auch einfach nur, oder ich springe jetzt extrem, aber zum Beispiel sowas wie, wir beide hassen Skifahren, oder?
Ja.
Warum hast du Skifahren?
Ich fange damit einfach gar nichts an. Das ist einfach so.
Ist das die offizielle Erklärung, warum du Skifahren hast?
Nein, also ich fange wirklich, ich meine, ich bin halt auch nicht, ich bin zwar in Österreich geboren und aufgewachsen, dann kommen wir bald zu meiner lieben Dings, aber ich...
Schöne Überleitung dann, ja.
Ja, aber ich habe halt auch, ich habe diese Tradition nicht mit, du bist aus Österreich und Winterskisport ist wichtig und Teil deiner Kultur. Also ich fange damit zero an.
Ich kann mich dich auch gar nicht in deiner Lederhose
vorstellen. Ich habe keine Ahnung, wer die Skistars von Österreich sind.
Ja, das interessiert ja auch keinen.
Nein, aber es gibt ja Leute, die meinen so, das muss man wissen, so ungefähr, wer der Bundespräsident ist. So, I don't give a fuck.
Von der Bellen.
Nein, da,
ja.
I give a lot of fuck about that. Aber das ist mich interessiert, das einfach zero. Witzigerweise lief bei uns zu Hause jeden Sonntag das gesamte Sportprogramm. Wurscht, Formel 1, Fußball, Schieß mich so, ja, alles. Ja. Und ich habe bei 1997-2010 geschaut.
Oh Gott, wir lieben es, Brandon. Ja. Gute Alte. Ja, haben wir auch oft geschaut. Das ist auch sowas, was also meine Mutter und ich geschaut haben.
Von dem her, da habe ich keinen gar keinen.
Nee, aber da dazu. Jetzt einfach nur so zum Beispiel, also warum zum Beispiel hasse ich Skifahren? Skifahren war, wenn, das meine ich nur mit diesem, was macht es mit deinem Kind so und so aufzuwachsen, weil faktisch hätte ein Skifahren in der Schulzeit bedeutet, Skikurs zu bezahlen oder wie heißt das dann? Freilandwochen. Ich glaube, das sind die.
Freilandeier.
Da denke ich, bin schon wieder an die Hühner.
Schullandwoche.
Schullandwoche, genau. Ja. Und das war faktisch finanziell nicht drin.
Ja.
Jetzt versuch mal als, keine Ahnung, Neunjährige, das ist dann ja auch wahnsinnig unangenehm. Du kannst ja auch nicht, also vor allem, was das alles kostet, nämlich nicht nur die Unterkunft, du musst die Skier bezahlen, du musst die ganze scheiße Ausrüstung bezahlen und sowas. Warum hasse ich heute Skifahren? Weil es für mich einfach nicht, faktisch nicht, ich konnte nicht mitfahren.
Ja, ja. Du bist ausgeschlossen von etwas, was eigentlich kollektiv für alle stattfindet.
Ja.
Aber du kannst es dir nicht leisten, weil das hatte ich genauso.
Ja. Deswegen habe ich dich gefragt.
Ja. Und Schulskikurs ging sich aus, aber zum Beispiel.
Aber Schullandwoche nicht.
Nein, ich kann mich noch erinnern, so in der Oberstufe, als es dann diese Auslandsreisen dran waren, da hat dann tatsächlich der Elternverein der Schule mitgezahlt für mich, weil meine Mutter einfach die Kohle nicht hatte.
Ja, wobei das hatte ich auch manchmal.
Ja. Also das ist einfach so dieses da.
Aber wie?
Aber du schämst dich dafür.
Du schämst dich
extrem dafür. Also es wusste niemand. Aber das kommt halt auch, also dieses Materielle, das ist bei mir bis heute natürlich nicht verankert, weil wir hatten einfach keine Kohle, zero Kohle. Und das ist bis heute noch für mich extrem wichtig, deswegen auch dieser Widerspruch in mir, dieses ich hasse Kapitalismus über alles.
Mhm. Aber ich will das Geld haben, um Sicherheit zu haben.
Ich bin in diesem System und dieses ich will so viel Kohle wie möglich rausholen aus dem System für mich, weil ich einfach auch nicht die Rücklagen habe oder die Rückversicherung aus der, so dieses ich erbe kein Haus, ich erbe keinen Bausparer und tralala oder das Sparbüchel von der Oma oder so, das gibt's alles nicht. Also ich habe meine zwei Hände und meinen Kopf, that's it.
Deinen restlichen Körper auch noch, oder?
Ja, nein, den habe ich auch nicht. Gehört mir nicht. Alles geliehen, alles auf Leasing.
Gut, ja. Ich würde sagen, also wir haben uns jetzt hier erst aufgewärmt, das war ja noch mein Teil. Ich habe keine Ahnung, wie lange wir geredet haben, es war endlos. Ich weiß auch nicht, was das Learning für euch da draußen ist. Ich würde sagen, stay tuned. In der nächsten Woche bekommt ihr eine andere verrückte Familiengeschichte zu hören. Und was wir vielleicht einfach nur machen wollen, ich glaube, als Intro haben wir es gesagt, wir sagen es jetzt als Outro nochmal. Wir reden da einfach drüber, weil wir uns einerseits damit auseinandergesetzt haben und ich glaube, wir sind einigermaßen happy damit. Wir kommen sicher in der nächsten Folge noch einmal ein bisschen mit diesem hey, das ist doch eigentlich alles total gut gelaufen für uns. aber ich glaube, was einfach hilfreich ist, ist, wenn man ein bisschen so den Kopf aufmacht für welche Familiengeschichten gibt es da draußen? Was macht das mit den Leuten? Und auch denkt doch mal selber nach, was das mit euch gemacht hat. Und wenn ihr vielleicht das Gefühl habt, ihr habt noch nicht genug drüber nachgedacht, dann ist das jetzt die Chance für euch. Weil wir sind alle, wir können alle noch heilen. Wir können alle noch heilen.
Ja, vor allem hier. Ja. Wir lieben euch.
Bye. Tschüss.